Deutschlandfunk. Der Tag.
Lange haben sie die Stimmen auszählen müssen nach den Parlamentswahlen in Irland. So kompliziert ist dort das Wahlsystem. Jetzt aber ist die Sensation perfekt. Die kleine, linke Sinn Féin, einst politischer Arm der Terrorgruppe IRA, überflügelt die beiden etablierten konservativen Parteien und wirbelt damit die politischen Verhältnisse im Land ordentlich durcheinander. Von einem Erdbeben sprechen sie in Dublin, von einer Revolution.
Very strong result for Sinn Féin. I think it's a further reflection of political change in Ireland. And we're looking forward to the challenges and the opportunities ahead.
Parteichefin Mary Lou MacDonald sieht Herausforderungen und Chancen. Über beides spreche ich mit meinem Kollegen Martin Aljot in Dublin.
Strange news from this morning, so we are a little bit confused.
Und wir reden darüber, warum auch der Berliner Bundesliga-Profi Marco Grujic heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit einigermaßen verwirrt war. Nach nur 11 Wochen als Trainer von Hertha BSC wirft Jürgen Klinsmann hin und mein Kollege Tommy Wheeler ist einigermaßen bedient. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 11. Februar 2020. Ich bin Jasper Barenberg. Seit fast 100 Jahren wechseln sich in Dublin zwei konservativ-liberale Parteien regelmäßig an der Regierungsspitze ab. Fianna Fáil auf der einen Seite und Fine Gael auf der anderen. Doch diese Zeiten sind wohl vorbei. Bei den Parlamentswahlen überflügelt die linke Sinn Féin die beiden Platzhirsche, ein Triumph, mit dem niemand gerechnet hat. Wegen des komplizierten Wahlsystems fällt das Kräfteverhältnis im Parlament von Dublin etwas anders aus. Immerhin aber wird Sinn Féin dort künftig zweitstärkste Kraft. Dem Land steht damit ein politischer Umbruch ins Haus. Martin Aljot lebt und arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Journalist in Dublin. Von einer Sensation spricht auch er am Telefon und darüber, wie sie zustande kam, durch die richtigen Themen und mit einer überzeugenden Parteichefin.
Beginnen wir bei der Parteivorsitzenden Mary Lou MacDonald, eine Dublinerin, die selbst überhaupt keine IRA-Vergangenheit hat. Sinn Féin war ja jahrzehntelang bekannt als das politische Sprachrohr, der politische Flügel der irisch-republikanischen Armee. Sie hat eben keine derartige Vergangenheit. Sie ist eine außerordentlich fähige Politikerin. Und ihr Vorgänger Gerry Adams trug alle diese Altlasten mit sich herum und polarisierte die Wählerschaft. Sie tut das nicht. Das ist das eine. Der nächste Punkt ist, dass Sinn Féin als einzige in dieser Wahl unter den größeren Formationen eine echte Alternative, einen echten Neubeginn, etwas anderes anbieten konnte. Denn die größte bisherige Oppositionspartei, Fianna Fáil, die nun gerade haarscharf die größte Fraktion stellt, aber stark geschwächt ist. Fianna Fáil war in den letzten 3 Jahren letztlich die Steigbügelhalterin der Regierung. Die Zahlenverhältnisse im bisherigen Parlament waren so eigenartig, dass wir eine Minderheitskoalition hatten von Fine Gael unter Leo Varadkar mit ein paar Parteilosen, die fast alle Ministerämter kriegten, um sie bei der Stange zu halten. Aber selbst diese Minderheitsregierung war zahlenmäßig so klein, dass sie nur eine Mehrheit im Parlament kriegen konnte, wenn Fianna Fáil, die größte Oppositionspartei, sich der Stimme enthielt. Eine sehr eigenartige Konstruktion.
In der Tat. Schwierig nachzuvollziehen.
Genau. Diese Konstruktion hat zu eigentlich Stillstand geführt, weil man sich unter diesen Umständen auf nichts einigen konnte, außer auf die allseits mitgetragene Brexit-Politik. Aber Fianna Fáil war quasi kontaminiert, war Komplizin der Regierungspolitik, die auf so breite Ablehnung stieß. Und da ging es vor allem um den Wohnungsbau, um Mieten in Dublin, die absolut unerschwinglich sind, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das Gesundheitswesen, das trotz Milliardenspritzen und Kostenüberschreitungen einfach nicht den Erwartungen genügt.
Und diese beiden bürgerlichen, liberal-konservativen Parteien, die haben nicht mitbekommen, dass sich da in weiten Teilen der Bevölkerung so viel Unmut bei den Themen Wohnen und Gesundheit breit macht, dass Sinn Féin, indem sie diese Themen ganz prominent ins Schaufenster stellt, da einen guten Riecher hatte für das, was die Leute an Veränderung wollen.
So wie Sie das jetzt ausdrücken, Herr Barenberg, klingt das nach einer Selbstverständlichkeit, dass die beiden bisherigen dominanten Parteien, dass die das hätten sehen müssen. Leo Varadkar hoffte zu Unrecht, dass er als Staatsmann belohnt würde von den Wählern. Staatsmann meine ich seine, wie gesagt, breit unterstützte Brexit-Politik innerhalb der EU, aber auch in seinen Tête-à-Tête-Begegnungen mit Boris Johnson, die ja dann den Durchbruch brachten beim Scheidungsvertrag, aber auch seine Rolle bei der Wiederherstellung der nordirischen Regierung und schließlich ein gutes Zeugnis, was die makroökonomische Führung der Wirtschaft betrifft, also die Zahlen in Irland, Wachstum, Arbeitslosigkeit und dergleichen, die sehen ja alle sehr rosig aus, aber darunter schweren eben diese Unterlassungssünden, was eben Wohnungsbau und Gesundheitspolitik betrifft.
Und jetzt wählen die Menschen viel stärker als bisher Sinn Féin, eine Partei, Sie haben das angedeutet, die assoziiert ist über viele Jahre als politischer Arm der Untergrundorganisation IRA. Viele sagen ja auch, an der Partei klebt Blut. Jetzt haben Sie auf den Generationenwechsel seit Gary Adams schon hingewiesen, hin zu Mrs. MacDonald an der Parteispitze. Aber spielte das für die oft ja auch sehr jungen Wähler und Wählerinnen offenbar gar nicht mehr die große Rolle, also diese historische Last, die auch mit Sinn Féin verbunden ist?
Es ist ja mittlerweile 22 Jahre her, seit das Karfreitagsabkommen in Nordirland unterzeichnet wurde. Das heißt, da ist eine ganze Generation oder vielleicht sogar noch mehr in der Republik groß geworden, die eben nicht mit den allabendlichen Nachrichten über Bombenanschläge und Mord in Nordirland aufgewachsen ist. Im Gegenteil, ich meine, um zurückzukommen auf Ihre frühere Frage, was Sinn Féin da hochkatapultiert hat, ich glaube, in den letzten wenigen Jahren, 5 Jahren, ist in der Republik Irland eine sehr junge Generation politisiert worden anhand der beiden wegweisenden Referenden, eins über die Schwulenehe, eins über Abtreibung 2015, 2018. Und Sinn Féin hat es verstanden, sich selbst als Inkarnation dieser, nennen wir sie mal breit, sozialethischen Reformen, also als progressive Kraft par excellence hinzustellen und diese neu politisierte, an diesen Anlässen politisierte Generation hat nun, ich sag mal etwas übertrieben, fast vollzählig Sinn Féin gestimmt und denen ist der Nordirland-Konflikt letztlich nur ein historisches Ereignis. Aber die Partei selbst, Sinn Féin selbst, und das machen ihr viele ihrer Gegner und Kritiker zum Vorwurf, ist nach wie vor geprägt von dieser Vergangenheit. Sinn Féin bringt es nicht über sich, Bedauern über die zum großen Teil ja willkürliche Gewalt der irisch-republikanischen Armee auszudrücken. Das bestätigt die Gegner von Sinn Féin in ihren Vorurteilen, dass die Partei eben nach wie vor nicht stubenrein sei.
Jetzt haben wir drei Parteien auf Augenhöhe und absehbar eine höchst komplizierte und schwierige Regierungsbildung, denn alle drei Parteien oder für alle drei Parteien ist ja die Regierungsmehrheit in weiter Ferne. Bleibt es denn zunächst einmal dabei, dass die beiden großen bisherigen Parteien eine Zusammenarbeit mit Sinn Féin kategorisch ausschließen?
Nein. Fine Gael, so wie wir jetzt miteinander sprechen, scheint gewillt, in die Opposition zu gehen und die Wunden zu lecken. Bei Fianna Fáil ist die Sachlage anders. Die Partei selbst streitet im Moment miteinander, ob ein Zusammengehen mit entweder Sinn Féin oder Fine Gael eine Möglichkeit wäre. Es scheint, dass sich die Politiker für den Moment geeinigt haben, der eigentlichen Wahlsiegerin Mary Lou MacDonald, Sinn Féin, eine kurze Atempause zu geben, damit sie mit anderen Linksparteien, kleinen Parteien, Kontakt aufnehmen kann. Das Problem dort ist die Arithmetik. Wenn sämtliche Linksparteien inklusive Sinn Féin zusammengehen, gibt es immer noch nur 65 Abgeordnete von 160, da fehlen 15 für eine Mehrheit. Und dann müsste man sich im Einzelnen haarklein mit insgesamt 21 Parteilosen einigen, dass die diese Minderheitsregierung unterstützen. Und das ist ein Recipe for Disaster, würde ich meinen. Das ist ein Sack Flöhe, weil diese Parteilosen sind ja nicht von ungefähr parteilos.
Nun wird aber Mary Lou MacDonald heute mit dem Anspruch zitiert, also sie möchte gern die erste Premierministerin in Irland werden. So wie Sie das schildern, ist das ziemlich illusorisch.
Das ist ziemlich illusorisch, das sehe ich nicht. Aber ich glaube, Höflichkeit, Anstand, Respekt vor dem Wunsch der Wähler nach etwas Neuem diktiert jetzt diese Atempause, wo diese in meinen Augen Sackgasse exploriert wird. Der nächste Schritt dann, meine ich, wäre ein Gespräch zwischen Fianna Fáil und Sinn Féin, ob da ein gemeinsames Programm denkbar ist. Auch das reicht numerisch nicht, aber es scheint, dass die Grünen, die eine sehr schöne Wahl hatten und von 2 auf 12 Mandate hochgeschnellt sind, dass die bereit sind, entweder formell in eine Koalition eingebunden zu werden oder einen solchen Pakt von außen her zu unterstützen.
Heißt das denn auch, dass es für alle anderen Beteiligten geradezu politisch gefährlich oder riskant wäre, Sinn Féin jetzt außen vor zu lassen und so zu tun, als hätte es diesen Wahlerfolg nicht gegeben und eben auch nicht die gesellschaftlichen Veränderungen, über die wir gesprochen haben, die dem Wahlerfolg ja zugrunde liegen?
Den Sieger auszuschließen, sei es aufgrund von historischen oder anderen Unvereinbarkeiten, würde entweder zu einer Neuwahl führen, die Sinn Féin in meinen Augen ganz klar, noch klarer gewinnen würde, eben aufgrund dieser Exklusivität, dieses Exklusivitätsanspruchs der etablierten Parteien, oder eben zu einer Koalition der Verlierer. Und das würde, glaube ich, vom irischen Elektorat nicht gutiert. Insofern, meine persönliche Meinung ist, dass es trotz aller Widrigkeiten und gewisser Unappetitlichkeiten an der Zeit ist, Sinn Féin in die Regierungsverantwortung in der Republik einzubinden und damit auch etwas zu zähmen. Wenn eine Partei davon ausgehen muss, dass sie permanent in der Opposition ist, fällt es auch leichter, das Blaue vom Himmel zu versprechen, was Sinn Féin gerne tut. In der Regierungsverantwortung wird man in der Regel etwas realistischer. Und es kommt ja noch hinzu, dass Sinn Féin in Nordirland in der Regierung sitzt mit den Protestanten in der Democratic Unionist Party. Und die Frage, wieso soll man der DUP zumuten, mit den Schmuddelkindern zu regieren, aber ihr in der Republik wendet euch angewidert ab, diese Frage ist nicht beantwortbar. Gewisse Leute versuchen es und sagen, die Republik Irland ist ein souveräner Staat und hat andere Regeln. Ich kaufe das nicht.
Im politischen Berlin hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestern für das schwere politische Beben gesorgt. Heute nun schlägt in der Hauptstadt beim Bundesligisten Hertha BSC sportlich gesehen eine Bombe ein. Jürgen Klinsmann schockt den Verein, indem er völlig unerwartet als Cheftrainer des Vereins hinwirft. Nach nur 11 Wochen und das auch noch über Facebook. Was ist da los? Darüber kann ich jetzt in unserem Berliner Funkhaus mit meinem Kollegen Tommy Wheeler sprechen, der sich mit der Hertha bestens auskennt. Hallo Tommy, grüß dich.
Ja, hallo aus Berlin.
Ein Rücktritt über Facebook, da hat Jürgen Klinsmann heute Morgen erst einmal für ordentlich Wirbel und auch durchaus für Chaos gesorgt, oder?
Na, das passt letztendlich zu dem Auftritt von Jürgen Klinsmann hier. Ende November ist er hierher gekommen, großes Bimbamborium, damals schlechtes Wetter. Und da sagte er, wenn er kommt, dann macht er etwas zu 100%. Ich habe das Gefühl, bei seinem ganzen Vorgehen hier in 76 Tagen, dass er eins geschafft hat. Er hat einen Karren, der ohnehin schon im Dreck steckte, zu 100% an die Wand gefahren. Also das hat er wirklich geschafft. Alles, was er hier angestellt hat, für mich war immer große Schaumschlägerei. Und letztendlich habe ich bei dem Ganzen kein Konzept erkannt.
Oh, das ist ja ein hartes Urteil. Dabei konnte man doch den Eindruck bekommen, also er hat sich da mit einem Investor zusammengetan, der hat 80 Millionen erstmal locker gemacht für neue Spieler, er hat einiges auf den Kopf gestellt in Berlin, große Ansprüche formuliert, also das sollte auf mittlere Sicht mindestens Champions League Plätze her, da sollte um den Titel mitgespielt werden. Große Vorhaben, alles nur Schaumschlägerei, wirklich?
Genau, das ist das Problem gewesen, dass er einerseits hier eine Mannschaft Ende November übernommen hat, die total verunsichert war im Abstiegskampf. Er sagt, er wolle sich zu 100% auf den Klassenerhalt fokussieren und hat aber dann gleichzeitig immer schwadroniert, welche große Zukunft doch dieser Verein angesichts der Millionen des Investors Lars Windhorst haben könnte. Durch den ist er überhaupt erst zu diesem Trainerposten gekommen, denn er war ja vorher schon im Aufsichtsrat bei Hertha. Da will er ja wohl auch weitermachen. Wie das jetzt gehen soll, kann ich mir sehr, sehr schlecht vorstellen. Und dann hat er diese Ziele ausgegeben. Hertha könnte halt mit diesen Millionen in der Champions League spielen. Dann wurden diese Millionen ja auch bereitgestellt im Dezember, waren aber zunächst Namen in der Verlosung wie Mario Götze und Granit Xhaka. Und am Ende wurden dann 80 Millionen Euro für Namen ausgegeben, für Spieler ausgegeben, die hierzulande eher unbekannt sind. Und das hat natürlich eine extreme Verunsicherung auch ausgelöst bei den anderen Profis. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, je länger das jetzt hier dauerte, das Abenteuer Klinsmann bei Hertha BSC, dass sich eigentlich so richtig kein Profi von denen, die jetzt hier waren, seines Arbeitsplatzes mehr sicher sein konnten. Denn der Klinsmann hat ja gesagt, er hat Großes vor mit der Hertha. Er möchte diesen Club ganz im Denken von Lars Windhorst zu einem Big City Club machen. Was wir jetzt haben, Hertha steckt weiterhin im Abstiegskampf und Jürgen Klinsmann hat hingeschmissen. Also so richtig perspektivisch ist er bei der ganzen Sache nicht vorgegangen. Eher kopflos für mich.
Ich höre da so ein bisschen auch durch, dass der Schritt insofern konsequent war, als er sozusagen das Chaos jetzt schon angerichtet hatte in den wenigen Wochen, die er da war. Du hast angedeutet, dass die Spieler verunsichert sind, weil da so viel um sie herum umgebaut wurde. Ist das der wahre Grund und dann auch der tatsächliche Grund, dass Klinsmann jetzt gesagt hat, so, ich steig aus?
Ja, Klinsmann hat das Vertrauen nicht mehr gespürt auf der anderen Seite, was dementsprechend auch der Verein ihm nicht so schnell entgegenbringen konnte, weil wenn man sich anschaut, wer auf der anderen Seite steht mit dem Sportdirektor, mit Michael Preetz und dem langjährigen Präsidenten Werner Gegenbauer, das sind zwei, die den Verein schon sehr, sehr lange führen und Michael Preetz hatte man immer den Eindruck, dem gehe das alles viel zu schnell, was Jürgen Klinsmann da wollte, dass er halt in wirklich absehbarer Zeit aus der Hertha jetzt einen großen europäischen Club formen wollte. Wenn man gleichzeitig die sportliche Gemengelage gesehen hat, in der sich Hertha BSC momentan befindet, dann passte das nicht zusammen. Also der Club muss gucken, dass er irgendwie die erste Liga hält in dieser Saison. Das kann das einzige Ziel nur sein. Und dann aber immer wieder die großen Worte, die ja teilweise ja schon visionär waren von Jürgen Klinsmann, aber ohne irgendwie letztendlich den Unterbau zu haben bis zu diesem Zeitpunkt. Denn wichtig ist ja bei allen Vorstellungen, die man hat, dass man erst einmal in der Bundesliga bleibt.
Das heißt, unter dem Strich, da hat sich vor allem Jürgen Klinsmann selbst überschätzt und überhoben mit diesem Job? Oder wie würdest du das beurteilen?
Ist eigentlich wie immer bei Jürgen Klinsmann, wenn wir uns seine Zeit angucken, vor allem ja auch beim FC Bayern München, wie er da ja auch alles umwälzen und alles umstoßen wollte, was er da für Vorhaben letztendlich auf den Weg gebracht hat. Natürlich hat das Wirbel und neuen Wind damals auch bei dem FC Bayern hineingebracht und man hat so ein bisschen Aufbruchsstimmung am Anfang gemerkt. Aber ich habe das Gefühl, also auch bei den Spielern mehr und mehr gehabt, je länger dieses Projekt jetzt dauerte, dass sie gemerkt haben, der Klinsmann ist zwar jemand, der viel große Worte machen kann, der auch motivieren kann, wo aber letztendlich der Plan nicht richtig erkennbar war bei den Spielern. Und das, glaube ich, hat auch zu einer extremen Unruhe letztendlich im Team geführt. Und man steht jetzt da, wo man steht, nämlich weiterhin im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Und es hat sich eigentlich in diesen 76 Tagen nicht viel Positives unter Jürgen Klinsmann in Berlin getan.
Das heißt, auch sportlich fällt die Bilanz eher dürftig aus?
Durchwachsen. Man hat zwar ein ausgeglichenes Punktekonto jetzt in diesen 9 Punktspielen erreicht, ist aber im DFB-Pokal ausgeschieden nach einem großen Kampf auf Schalke. Das ist ja immer so ein Traum, dass Hertha BSC einmal im eigenen Stadion, im Olympiastadion, im DFB-Pokalfinale dabei sein will. Da muss man wieder ein Jahr warten. Also unter dem Strich gesehen ist das alles sehr unglücklich gelaufen. Und ich denke mir, mit diesen Vorzeichen jetzt auch Jürgen Klinsmann zum zweiten Mal erfolglos in Deutschland als Bundesliga-Trainer, ist er für mich eigentlich durch, ist er verbrannt als Trainer in Deutschland.
Und was die ganzen hochfliegenden Pläne angeht, die Klinsmann mit angestoßen hat, da muss der Verein jetzt deutlich kleinere Brötchen backen für den
Moment. Das Geld ist ja noch da von Lars Windhorst. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Investor jetzt sein Geld zurückziehen wird, zumal er das ja zum Teil ja auch schon ausgegeben hat, das investiert wurde in diese Neuzugänge. Das wird nicht unbedingt das Problem sein. Man braucht jetzt aber einfach wirklich einen Plan, welcher Trainer es im kommenden Sommer dann auch wirklich werden kann. Da muss jetzt erstmal einer übergangsweise wahrscheinlich her, der den Klassenerhalt schafft mit der Hertha, um dann im Sommer mit einigen Spielern, die Jürgen Klinsmann ja jetzt auch noch in der Winterpause verpflichtet hat, die erst im kommenden Sommer bei Hertha BSC anheuern werden, ein neues Team auf die Beine zu stellen, was dann möglicherweise zumindest in Regionen, wenn man dann erstklassig bleibt, sich befinden kann in der Bundesliga, die so zwischen, ich sag mal, Platz 5 und Platz 10 sich bewegen.
Tommy, du hast das angedeutet und ein großes Fragezeichen gemacht. Kann das gut gehen, dass Jürgen Klinsmann weiter im Aufsichtsrat bleibt? Erwartest du, rechnest du damit, dass es über kurz oder lang auch da kracht und da möglicherweise Jürgen Klinsmann dann auch seinen Hut nehmen muss oder seinen Hut nehmen wird?
Vielleicht Letzteres eher, wenn er merkt, dass er den Rückhalt nicht mehr spürt im Verein, dass er dann sagt, er zieht sich auch dort zurück und geht wieder zurück nach Kalifornien, wo er seinen Lebensmittelpunkt hat. Das ist durchaus jetzt vorstellbar nach diesen Verwerfungen, die es gegeben hat in jüngster Zeit und natürlich heute das Ganze dann kulminiert ist in der Entscheidung von Jürgen Klinsmann zu sagen, ich höre ja auf, das geht nicht mehr gut zwischen mir als Hertha-Trainer und der Geschäftsleitung auf der anderen Seite.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem 11. Februar 2020. Danke fürs Hören. Bis bald. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.